Wunderschönen guten Nachmittag euch allen. Ein paar von euch kenne ich, ein paar von euch kennen mich, aber ich habe auch heute schon ein paar neue Gesichter gesehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, stell mich nochmal kurz vor. Du hast schon gesagt, mein Name ist Adrian und ich bin ungefähr, na, ziemlich genau seit anderthalb Jahren jetzt in Kusel in der Gemeinde als Assistent von Michael Landol angestellt und freue mich sehr, dort die Kinder- und Jugendarbeit als erstes zu leiten, aber dann auch hin und wieder im Missionsdienst auszuhelfen in den Predigtdiensten, wenn ich dann nicht in Kusel gebraucht werde. Und deswegen bin ich auch heute hier und ich freue mich immer wieder hierher zu kommen, tatsächlich, weil ich mich immer wieder zurückerinnere. Das letzte Mal habe ich auch schon die Geschichte erzählt, da war ich hier noch im Praktikum und war ziemlich oft hier. Da habe ich wenig in Kusel gepredigt, sondern sehr oft in Pirmasens und Idar-Oberstein. Und ich habe es einfach genossen, in diesen vielen verschiedenen Gemeinden hineinzugucken, zu predigen und die ganzen Menschen kennenzulernen vom Missionsdienst. Naja, heute möchte ich über eine Frage predigen, die in der Bibel gar nicht so oft vorkommt, aber in einem Buch sehr gerne benannt wird. Ich werde heute über ein Buch im Alten Testament predigen und nicht nur eine kleine Bibelstelle, sondern über 7 Kapiteln. Es wird ein bisschen schnell durchgehen, aber ihr alle werdet verstehen, warum ich das tue, wenn wir dann mittendrin sind. Und am Anfang habe ich so die Frage, wie kann ich meine christliche Welt mit der nichtchristlichen Welt verbinden? Ich glaube, das ist eine Frage, die wir Christen immer wieder haben. Wie kann ich als Christ es verantworten mit meinem Glauben und der Welt, die so überhaupt gar nicht christlich ist? Deutschland behauptet, ein christliches Land zu sein, sagt auch, dass es ein christliches Land ist und war definitiv an irgendeinem Punkt auch sehr, sehr, sehr christlich. Aber Deutschland ist auch Deutschland. Und die Politik betreiben Nicht-Christen genauso wie Christen. Es ist sehr bunt gemischt. Und christliche Werte gehen auch immer mehr verloren. Und man kommt schnell bei dieser Frage an den Punkt, die böse, schlechte Welt da draußen. Und ich möchte hier am Anfang der Predigt direkt sagen, ich will nicht über die Welt schlecht reden. Ich möchte auch nicht sagen, dass die Welt schlecht und böse ist und wir sollten uns entfernen von dieser Welt und ganz entfremden von dieser Welt. Ich glaube, wir sollten genau das Gegenteil tun. Wir sollten genau in diese Welt hineingehen. Aber ich möchte heute über einen Mann predigen, reden, der genau das erlebt hat und genau diese Frage zentral in seinem ganzen Leben immer wieder aufkam. Wie kann ich mein Glaubensleben an den einen wahren großen Gott in einer Welt ausleben, die so überhaupt gar nichts mit diesem Gott zu tun hat? Sogar alles tut, damit dieser Gott stirbt, damit ich nicht mehr an diesen Gott glaube. Und es ist Daniel. Daniel, ein Mann, der lange, lange gelebt hat, oder nicht so lange gelebt hat, aber ein Prophet Gottes war und als Israelit geboren worden ist und dann nach Babylon verschleppt worden ist. Daniel, die christlich aufgewachsen sind, die Geschichten kennt man. Daniel und seine Freunde im Feuerofen, Daniel in der Löwengrube. Das sind ganz klassische Geschichten, die wir in den Kindergottesdiensten erzählen. Aber wir werden diese Geschichten nur ganz kurz thematisieren. Denn es gibt ein ganz großes Thema, das Daniel beinhaltet. Und zwar das ganze Buch Daniel. Und ich habe mich mit diesem Thema beschäftigt, weil ich oder mein Hauskreis mich gebeten hat, Adrian, ich würde gerne mit dir über die Offenbarung reden. Offenbarung ist ein sehr, sehr großes und schwieriges Thema. Und die wollten das mit mir so durchgehen. Ich komme ja von der Bibelschule und habe da viele schon gelernt gehabt. Ich habe auch einen meiner Dozenten, hat ein großes Buch in Deutschland geschrieben über die Offenbarung und hat uns dann in Offenbarung gelehrt und hat dann gefragt. Und dann kam meine Frau und ich zu denen und haben gesagt, nun ja, bevor wir in die Offenbarung gehen, müssen wir in ein alttestamentliches Buch gehen, mindestens Daniel durchgehen. Weil es sehr große, starke Verbindungen gibt zwischen dem Buch Offenbarung und dem Buch Daniel. Und noch anderen Büchern, aber Daniel war so das kurze, in zwei Abenden kannst du so ganz kurz erklären, was Daniel passiert ist und dann in die Offenbarung gehen. Ich habe letzte Woche tatsächlich die Bücher bestellt und wir werden ab nächster Woche mit Offenbarung beginnen. Aber so kam ich an den Punkt, Daniel zu predigen. Und als ich mich so beschäftigt habe, was Daniel so bedeutet, oh, ich war fasziniert von diesem Buch. Und ich habe es dieses Buch lieben gelernt und es ist tatsächlich heute mein Lieblingsbuch im Alten Testament. Denn es sagt so viel Großes aus. Diese Predigt soll nicht ums Evangelisieren gehen. Das möchte ich hier nochmal sagen. Die große Welt da draußen, klar, es gibt viele Bibeltexte, wo gesagt wird, geht raus und verkündet das Wort Gottes. Und das predigen wir immer wieder und immer wieder. Aber Daniel ist nicht das Buch, wo er sagt, geht nach Babylon hinaus, geht unter das Volk und verkündet das Wort Gottes und die Gebote Gottes. Das hat Daniel nie getan. Heute geht es um etwas ganz anderes. Um die Situationen, in denen auch Petrus selbst war, als Jünger Jesu. Und zwar, als er Jesus dreimal verleugnete, wo er am Feuer stand und die Leute sagten, bist du nicht der Nachfolger Christi? Und er in genau diesem Problem war, wie bei dieser Frage gestellt worden ist. Wie kann ich meinen persönlichen Glauben in dieser Welt verkündigen? Wie kann ich zu meinen Glauben und diese Welt, in der ich lebe, verbinden? Und Petrus hat sich entschieden, in diesem Moment zu sagen, nein, ich kenne ihn nicht. Und das hat er dreimal getan. Und dann erinnerte er sich daran, was Jesus ihm gesagt hatte, du wirst dreimal meinen Namen verleugnen. Und das ist genau die Situation, die Daniel schon erlebt hat in seinem Leben. Es geht heute darum, um die Situation, in der du als Christ im Grunde genommen bedrängt wirst. Vor einer Entscheidung stehst und gezwungen wirst, sie endlich zu treffen. Gibst du zu, dass du an Gott glaubst? Oder verleugnest du deinen Glauben an ihn und deine Prinzipien? Ich nehme ganz gerne das Beispiel, beziehungsweise ich nehme dieses Beispiel sehr ungern. Ich mag dieses Beispiel gar nicht. Als Kind habe ich dieses Beispiel wirklich gar nicht gemocht. Wenn jemand das gesagt hat, habe ich gesagt, du weißt gar nicht, wovon du redest. Und zwar geht es um die Schüler. Wenn sie in die Schule gehen, in den Biologieunterricht und die Evolutionstheorie gelehrt wird, unterrichtet wird. Und dann gehst du aus dem Unterricht raus und du wirst gefragt von deinen Freunden, was hältst du denn von der Evolutionstheorie? Und schon bist du in der Situation. Was sagst du nun? Alle finden die Evolutionstheorie total cool und boah, das macht so viel Sinn, da ist so viel Logik hinter und wie viele Millionen Jahre die Welt alt ist. Dann zu sagen, ich glaube an einen Gott, der die Welt in 7 Tagen schafft. Ich glaube an einen Gott, der uns diesen Lebensraum geschenkt hat, in dem wir leben. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist. Wirst du das sagen? Ich hatte Situationen, wo ich es gesagt habe und ich hatte Situationen, wo ich es nicht gesagt habe, wo ich einfach geschwiegen habe. Und es gibt genau 3 Optionen. Entweder du sagst, ja, die Evolutionstheorie ist cool als Christ, oder du schweigst und hoffst, dass niemand dich sieht und versuchst, dich wegzuschleichen von der Diskussion, oder du sagst ganz klar, ich bin Christ, ich glaube an Gott, er hat es geschaffen und alles kommt von ihm. Ein kleiner Exkurs. Mathematisch gesehen, rein aus Wahrscheinlichkeitsrechnung her, macht es mehr Sinn, dass Gott eine Welt geschaffen hat, als dass sie per Zufall geschaffen worden ist, entstanden ist. Rein mathematisch. Es gibt ein wunderbares Buch von Timothy Keller, ich habe es vergessen zu Hause, sonst hätte ich es euch heute mitgebracht. Das heißt, Warum Gott? Und er geht er ist ein ganz großer Theologe in den USA. Und er geht wissenschaftlich an die Frage heran, warum es eigentlich Sinn macht, dass wir an einen Gott glauben. Und er kommt und dieses eine Argument mir so im Kopf niedergebrannt, reingebrannt worden. Es macht mehr Sinn, dass es einen Gott gibt. Es ist wahrscheinlicher, dass ein Gott ganz aktiv reingesprochen hat und die Welt geschaffen worden ist, als dass per Zufall die milliardenste von milliardenste Möglichkeit auf einmal entstand und wir leben können. Ich empfehle euch dieses Buch, wenn euch dieses Thema interessiert. Doch jetzt gehen wir zu Daniel rein. Daniel, ein wunderbares Buch. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, das ist mein Lieblingsbuch. Und ich habe schon gesagt, ich werde keine spezielle Geschichte erwähnen, sondern ich werde 7 Kapitel durchgehen und ihr werdet gleich sehen, warum. Denn ich werde die Struktur, das Buch Daniel ist im Grunde genommen in 2 Teile aufgeteilt. Einmal die ersten 7 Kapitel, in denen es um die Geschichte geht, was ist passiert mit Daniel, und nachher um die Prophezeiungen, die Daniel bekommen hat, die Kapitel 8, 9, 10, 11, für die Zukunft, die nicht mehr direkt mit Babylon zu tun haben, sondern viel, viel weiter in die Zukunft gehen und zum Teil noch in der Offenbarung zu finden sind und noch für uns heute gelten. Ich werde über den ersten Teil reden, Kapitel 1 bis 7. Daniel war ein Mann in Juda, im Südreich. Damals war das Reich in 2 Reiche schon aufgeteilt, das Nord- und Südreich. Und das Südreich hieß Israel. Dort wurde er geboren und als junger Erwachsener nach Babylon verschleppt. Er lebte in einer Welt, die so anders funktionierte, als er es gewohnt ist und als sein Gott es möchte. Er vereinte am Ende 2 Dinge miteinander, die wir heute gar nicht so einfach verbinden können. Und aus diesem Grund möchte ich über Daniel reden. Ich glaube, er kann uns ein Stück weit zeigen, wie wir heute unseren christlichen Glauben in eine Welt ausleben können, die nichts oder nur sehr wenig von Gott hören möchte. Er kann uns ein Stück weit zeigen, wie wir unseren Glauben und unsere Welt miteinander vereinen können. Wir lesen in 2. Chroniken 24 und 25 von der Vorgeschichte, in der Daniel nachher ist, wo Daniel 1 dann beginnt. Jojakin war zu dieser Zeit König von Juda. Er war ein Nachkomme von Manasse, der den Götzendienst wieder einführte, Altäre für sie im Tempel Jahwes errichtete und viel unschuldiges Blut vergoss. Aus diesem Grund kündigte Jahwe, also Gott, Manasse und dem ganzen Volk durch einen Propheten an, dass er sein Volk richten wird und sie aus dem verheißenen Land vertreiben wird, als Bestrafung. Ihr lebt nicht nach meinen Geboten, nicht nach meinen Gesetzen. Ganz im Gegenteil, ihr benutzt meine Heiligtümer, um anderen Göttern zu dienen. Jetzt reicht's. Die Linie ist überschritten. Die Grenze ist hier gespannt worden. Und jetzt muss ich euch bestrafen. Und die Bestrafung heißt, hey, ihr müsst euer Land verlassen. Das, wo ich euch schon hineingeschickt hatte. Und Jojakin handelt genauso wie dieser Manasse, der ganz große König Manasse, und wie sein Kind und dann Jojakin. Und so passierte, was Gott Manasse angekündigt hatte. Nebukadnezar, der König von Babylon, stand vor den Toren von Jerusalem und belagerte es. Und wir lesen in Daniel 1, der Herr gab König Jojakin in die Gewalt Nebukadnezars und ließ auch einen Teil der Tempelgeräte in seine Hand fallen. Nebukadnezar brachte sie ins Land China und ließ sie in die Schatzkammer im Tempel seines Gottes aufbewahren. Daniel 1, Vers 2. Daniel ist einer von vielen tausenden Menschen, Israeliten, die nach Babylon verschleppt worden sind. Und hier beginnt die Geschichte von Daniel. Und der erste Punkt, den die Struktur von Kapitel 1 bis 7 zeigt, ist treu bleiben. Wir lesen in Kapitel 1 einen raffinierten Plan von Nebukadnezar, Israels Volk in Babylon so richtig gut zu integrieren. Und zwar war Nebukadnezars Plan, dass er die führenden Menschen von Israel zu sich einlud, dass sie bei ihm wohnten und die Schrift und die Sprache der Chaldäer, der Babylonier, die Amtssprache der Babylonier lernen. Diese Ausbildung sollte 3 Jahre dauern und am Hofe des Königs persönlich geschehen. Diese Menschen waren nicht nur am Hofe des Königs, sondern sie waren ganz nah beim König selbst. Sie aßen mit ihm. Er schenkte ihnen eine Ehre, die sein Volk nie erlebt hatte. Und das war eine wirklich sehr gut durchdachte Strategie, obwohl ich nicht weiß, ob er wusste, wie strategisch klug es war. Ein Volk. in einem fremden Land für die Israeliten und ein fremdes Volk in der Heimat für die Babylonier kann sehr schnell gefährlich werden. Vor allem, wenn sie Feinde sind. Es fängt in einem kleinen Streit an, welche sich häufen und endet schnell in einem Bürgerkrieg. Die Geschichte ist voll von solchen Geschichten. Die Kulturen sind unterschiedlich. Man steht sich feindselig gegenüber. Es herrscht Angst vor dem Neuen und es bildet sich ein Klassensystem. Die Babylonier sind besser als die Juden. Das sind alles sehr, sehr gute Gründe, durch die Revolutionen angezettelt und manche Reiche schon zerstört worden sind. Und das ist die Situation in Babylon. Die Israeliten wurden nach Babylon geführt und Nebukadnezar stand vor dem Problem: Wie kann ich die Juden und mein Volk miteinander verbinden, ohne dass Krieg entsteht zwischen diesen beiden Völkern? Das ist genau dasselbe, was Europa macht. Heute, hier und jetzt mit den Flüchtlingen. Die hier ankommen. Sie kommen in einen Integrationskurs, um die deutsche Kultur, die deutsche Sprache kennenzulernen, reden zu lernen. Und die Hoffnung besteht, dass sie sich in die Kultur eingliedern können, der Deutschen, und sich integrieren können. Das ist genau dasselbe System. Es ist nichts Schlechtes daran. Und eben zu dieser Gruppe, die Nebukadnezar ausgewählt hatte, dieser Elite der Israeliten, gehörten eben auch Daniel, Hanania, Michael und Asaja. Der erste Schritt der Integration war es, dass sie einen neuen Namen bekommen sollten. Keine hebräischen Namen mehr nach ihrer Sprache, ihrer Ansprache der Juden, sondern sie sollten einen aramäischen, babylonischen Namen bekommen. Und es ist ganz, ganz kritisch. Aramäisch ist die Sprache, die zu der Zeit in vielen verschiedenen Ländern gesprochen wurde und die kulturübergreifend verstanden werden konnte. Und babylonisch ist natürlich Babylonien. Und der Hintergedanke war, wenn du einen neuen Namen bekommst, bekommst du eine neue Identität. Du sollst vergessen, dass du Daniel bist. Du sollst jetzt, Daniel hat den Namen Belshazzar heißen. Vergiss, dass du Jude bist. Du bist Babylonier, weil das ist ein Name für aramäisch-babylonische Menschen. Du kannst ganz schnell vergessen, dass du Jude bist, denn du bist in Babylon und wir haben andere Götter. Integrier dich als Babylonier. Belshazzar. Das war der erste Schritt der Integration von König Nebukadnezar für die Israeliten. Doch wir lesen in Daniel 1, 8 bis 9, aber Daniel wollte sich als Jude nicht durch die Tafelkost und den Wein des Königs verunreinigen. Deshalb bat er Aschpenas, das war der oberste Hofbeamte von Nebukadnezar, dass er nicht gezwungen würde, sich vor Gott unrein zu machen. Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte Verständnis für ihn zeigte. Daniel wollte seiner Identität treu bleiben. Er wollte nicht sein Judentum aufgeben. Er wollte nicht sein Volk aufgeben. Er wollte Gott, Jahwe, nicht aufgeben. Er hat das nicht getan wegen seiner Nationalität. Sondern wegen Gott selbst. Israel war ja nicht nur irgendein Volk. Israel war doch das Volk Gottes. Es war nicht nur ein Volk mit irgendeiner eigenen Sprache, einer eigenen Schrift und einer eigenen Kultur. Es war keine Nation wie die anderen. Es war Israel, das Volk Gottes, die Nation des einzig wahren und lebendigen Gottes, der auch Jahwe genannt wird. Und dieser Gott wählte die Israeliten persönlich aus. Darauf kam es Daniel an. Es ging nicht darum, dass er als Israelit seine Nationalität Elit zu sein aufzugeben, sondern es ging darum, Israelit bedeutet Volk Gottes sein. Meine Verbindung zu Gott, die will ich nicht aufgeben. Meine Sprache, die Gott mir geschenkt hat, die will ich nicht aufgeben. Die Liebe, die Gott mir gegeben hat, die will ich nicht aufgeben. Dass Gott mich auserwählt hat, das will ich nicht aufgeben. Ich bin Daniel. Und diese Treue sehen wir in zwei weiteren Geschichten in diesen 7 Kapiteln. Kapitel 1 haben wir durchgegangen, Kapitel 3 und in Kapitel 6. In Kapitel 3 ließ der König Nebukadnezar eine Statue von sich bauen und das ganze Volk sollte diese Statue anbeten. Doch Daniels Freunde blieben Jahwe treu und verneigten sich nicht vor dieser Statue. Und aus diesem Grund wurden die drei Freunde in einen Feuerofen geworfen. Da sind wir jetzt bei der Kindergeschichte. Alle, die es schon kennen, wissen, was da passiert. Doch statt verbrannt zu werden, geschah ihnen nichts. Vielmehr kam der Engel Gottes zu ihnen und beschützte sie vor den Flammen. Sogar Nebukadnezar selbst sah diesen Engel als vierte Person im Ofen. Und sie kamen raus und nichts passierte mit ihnen. Das ist Kapitel 3. Die Freunde Daniels sind Gott treu geblieben, kamen in den Feuerofen und kamen heil wieder raus. Und in Kapitel 6 lesen wir, kam ein neuer König namens Darius. Er machte Daniel zu einem von drei Ministern über sein komplettes Reich. Und später wurde Daniel, weil er so gut war, sogar der Stellvertreter des Königs persönlich. Und aus Eifersucht der anderen Minister haben sie einen Gesetzesentwurf entwickelt, wo sie wussten, Daniel kann sich an dieses Gesetz nicht halten. Und sie brachten es vor den König und der König hörte von diesem Gesetz und sagte, hey, das hört sich gut an und verabschiedet dieses Gesetz. Dieses Gesetz beinhaltete, dass alle Anliegen nur noch vor dem König und niemand anderem vorgelegt werden dürfte. Wer sich nicht daran halten würde, müsse in die Löwengrube geworfen werden und geworfen werden. Der König verabschiedete es, ja klar, macht ganz voll Sinn, ich bin ja auch der König, alles gut, macht es. Sie haben es verabschiedet und ganz schnell geht dem König ein Licht aus, was er da getan hat. Und es tat ihm so schnell wieder leid, als die Minister zu ihm kamen und sagten, lieber König, Daniel konnte sich nicht daran halten. Wir haben gesehen, wie er die Anliegen an wen weitergegeben hat? An den lebendigen Gott Jahwe von seinem Volk und nicht an dich. Aber denk daran, du hast ein Gesetz verabschiedet, in dem steht, alle Anliegen müssen zu dir gebracht werden. Und wer das nicht tut, muss in die Löwengrube. Und so wurde der König gezwungen, von seinem eigenen Gesetz Daniel in die Löwengrube zu schmeißen. Und das tat er auch mit einem sehr schlechten Gewissen. Und wir lesen in der Bibel, dass er die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Und am nächsten Morgen rennt der König so schnell wie möglich in die Löwengrube. Daniel, lebst du noch? Und Daniel lebte noch, weil Daniel treu blieb. Er sagte, nichts kommt zwischen mir und meiner Identität, die Gott mir gegeben hat, Israelit, Auserwählter Gottes zu sein. Danach warf der König die Minister da rein, weil sie so heimtückisch waren und so raffiniert waren und ihn hintergangen haben. Dankeschön für dieses Wort. Der König liebte Daniel. Ich glaube, Daniel fiel es nicht leicht. Vielleicht erinnerte er sich immer wieder selbst, wir lesen es nicht in der Bibel, aber ich bin davon überzeugt, dass Daniel immer wieder sich daran erinnerte, ich bin Daniel, ein Jude aus Israel, dem Volk Gott, dem Volk Jahwes, dem einzig wahren und lebendigen Gott. Und er wird wahrscheinlich nochmal in die Situation gekommen haben, um sich zu erinnern, ich bin Daniel, ein Jude im Volk Gottes, dem einzig lebendigen und wahren Gott. Ich bin Daniel und nicht Belshazzar. Ich bin Daniel, ein Jude und kein Babylonier. Dem Volk Gottes, ein Israelit des Volkes Gottes, dem einzig wahren und lebendigen Gottes. Ich glaube, dass er das sich immer wieder einreden musste. In so einer Zeit, wo von ihm von überall eingeredet wird, dass er jemand anderes sein sollte. Daniel und seine Freunde blieben ihrer Identität treu. Nicht wegen einer Nationalität oder einer Religion, sondern wegen ihres Gottes Jahwes. Sie blieben ihrer Identität in Gott selbst treu. Das ist der erste Punkt gewesen. Und wenn wir zum zweiten Punkt kommen, merken wir, dass wieder zwei Geschichten von Daniel erzählen von dieser Thematik: Hoffnung behalten. Das Buch Daniel soll in einer schweren und gefährlichen Zeit zeigen, dass es noch Hoffnung gibt. Das ist der Hauptjob eines Propheten. Der soll zum einen das Volk zur Umkehr überreden, kommt zu Gott zurück. Und zum anderen, hey, habt Hoffnung, es wird wieder besser. Gott hat euch nicht ganz verlassen. Und das Volk wurde bestraft, weil sie nicht mit Gott und nach seinen Regeln lebten, sondern andere Götter anbeteten und viel Unrecht verursachten. Gott musste ja auch irgendwie zeigen, dass er das nicht dulden kann. Aber durch Daniel gab Gott ihnen Hoffnung für die Zukunft, dass dieser Zustand, dieses Exil, das Leben in einer fremden Nation, in einem fremden Land, in einer fremden Kultur nicht für immer sein wird. Diese Hoffnung wird vor allem in diesen zwei Kapiteln deutlich, in Kapitel 2 und 7. In Kapitel 2 können wir von einem Traum von Nebukadnezar lesen, den Daniel mit Gottes Hilfe deuten kann. Nebukadnezar träumte von einer Riesenstatue. Der Kopf war aus Gold, die Schulter aus Silber, darunter war Bronze, dann Eisen und die Füße und die Zehen waren aus einem Gemisch aus Eisen und Ton. In diesem Traum wuchs ein Berg heran und ein Fels löste sich und zerstörte diese große Statue. Durch Daniel wissen wir, dass jedes Element der Statue für ein Königreich steht. Der Berg steht für das Volk Gottes selbst, welches nicht von der Statue beherrscht wird und welches die Statue am Ende zerstört. Im Gegensatz zu Babylon ist Gottes Volk und seine Herrschaft ewig und kann nicht zerstört werden. Aber sie zerstört alle anderen Königreiche. Eigentlich ist das, was dieser Traum aussagt, eine total absurde Aussage, die Daniel hier trifft und Nebukadnezar sagt. Wenn man sich seine Situation anschaut: Gott gab Israel in die Hände von wem? Babylon. Die Babylonier nahmen die Heiligtümer des Tempels aus Gottes Tempels mit nach Babylon und brachten es in ihre Tempel für ihre Götter. Sie zerstörten sogar den Tempel der Juden in Israel, in Jerusalem. Israel lebt gerade in einem fremden Land und muss sich dort zurechtfinden. Und dann redet Daniel zu dem König, welcher sie besiegte, sie unterdrückte und den Tempel zerstörte, dass das besiegte Land sein Reich zerstören wird. Dass das vernichtete Königreich auf ewig bleiben wird. Das Reich, das besiegt worden ist, soll ewig bleiben. Und das Reich, das gewonnen hat, soll auf ewig zerstört werden. Eine absurde Aussage, die Daniel hier trifft. Es ist absurd, aber es ist wahr. Wir können die Wahrheit dieser Deutung sehen, wenn wir die Geschichte von Israel weiterverfolgen. Circa 586 vor Christus besiegte Babylon Jerusalem und zerstörte den Tempel. Circa 539, circa 47 Jahre später, beschließt ein persischer König namens Kyros, den Tempel wieder aufzubauen und die Juden wieder in ihr Land zu lassen. Und wir lesen in 2. Chroniken 36, 22 und 23, Im ersten Regierungsjahr des Perserkönigs Kyros sollte sich erfüllen, dass Jahwe durch den Propheten Jeremia angekündigt hatte. Jahwe bewegte den König dazu, in seinem ganzen Reich folgende Verfügung mündlich und schriftlich bekannt zu machen. Kyros, der König von Persien, gibt bekannt: Jahwe, der Gott des Himmels, hat alle Königreiche der Erde in meine Gewalt gegeben. Nun hat er mich beauftragt, ihm in Jerusalem, in Judäa ein Haus zu bauen. Wer von euch zu seinem Volk gehört, der möge zurückkehren. Jahwe, sein Gott, sei mit ihm. Diese Verfügung, von der wir hier reden, ist wirklich zu finden. Es ist nicht irgendetwas, wovon die Bibel berichtet. Diese Verfügung heißt Kyros-Edikt und ist ein Papierstück, das es im Museum gibt. Ich weiß gerade gar nicht, in welchem Museum es ist, aber es gibt es und man kann es nachlesen. Circa 515 vor Christus wird der Tempel durch Serubabel und circa 445 werden die Mauern durch Nehemia wieder aufgebaut. Ungefähr in dieser Zeit setzte Esra auch die Gebote Gottes wieder durch. Das Volk Gottes, Israel, ist wieder da, wo es sein sollte, an ihrem Platz, in ihrem Heimatland, an Gottes Seite. Hoffnung behalten ist das Thema. Behaltet eure Hoffnung. Der Gott, der euch bestraft hat, ist nicht der Gott, der für immer für euch weg ist. Er ist immer noch an eurer Seite. Und den dritten Punkt, den ich aus diesen 7 Kapiteln sehe, ist Hochmut verlassen. Und die zentralen Kapitel sind die Kapitel 4 und 5. In Kapitel 4 lesen wir vom zweiten Traum von Nebukadnezar. Er träumte von einem riesigen Baum, der bis zum Himmel reichte. Er war wunderschön, brachte zahlreiche Frucht hervor und so gab es genug Nahrung für alle Lebewesen der Erde. Außerdem war dieser Traum der Schattenspender für die Lebewesen, die dort auf der Erde lebten. Dann kam ein Heiliger vom Himmel und befahl, den Baum abzuschlagen. Die Tiere sollen fliehen und die Früchte zerstreut werden. Doch die Wurzeln sollen bleiben und sollen durch Eisen und Bronze gefesselt werden. Ein menschliches Herz sollte für 7 Jahre in ein tierisches Herz verwandelt werden. Das war der Traum, den Nebukadnezar hatte. Und durch Daniel erfahren wir, dass der Baum für König Nebukadnezar stand. Sein Königreich wird so groß sein und so prachtvoll sein wie der Baum und er wird hochmütig und rechnet sich selbst das alles zu. Und aus diesem Grund wird Jahwe der Höchste beschließen, dass er für 7 Jahre von allen Menschen ausgestoßen und wie ein Tier leben soll. So lange, bis er die Herrschaft des Höchsten anerkennt. Nach einem Jahr geschah genau das. Nebukadnezar wurde stolz auf sich, daraufhin von den Menschen ausgestoßen und lebte 7 Jahre wie ein Tier. Doch danach erkannte er die Herrschaft des Höchsten an, kam zurück zu den Menschen und war wieder König wie zuvor. Auch das ist eine Geschichte, die nicht nur die Bibel erzählt. Auch das finden wir in den Geschichten der anderen Völker, die über Babylon berichtet haben. Historisch beweisbar. Gott zeigte seinem Volk, dass obwohl er sie in die Hände von Babylon gegeben hatte und sowohl der Tempel zerstört ist, er sein Volk immer noch nicht verlassen hat und die Kontrolle über alles behält. Er zeigt dem König von Babylon und seinem Volk, dass alles am Ende doch unter seiner Kontrolle steht. Er war es, der das Volk Gottes in die Hände des Königs Nebukadnezar ließ. Er war es, der Nebukadnezar zum König über sein eigenes Volk machte. Und er ist es, der ihm das alles wieder wegnehmen kann. Und hier wird es ganz praktisch, unser Sprichwort: Hochmut kommt vor dem Fall. Israel muss sich verlassen gefühlt haben. Sie wurden ja auch von ihrem Gott verlassen, auf irgendeine Art und Weise. aber nicht so, wie sie es dachten. Sie durften spüren, dass ihr Gott immer noch auf ihrer Seite ist. Gott würde sie niemals im Stich lassen. Er richtet und er bestraft. Er erzieht sein Volk, aber am Ende ist er immer noch für sein Volk und nicht gegen sein Volk. Das sind die ersten 7 Kapitel von Daniel. Und als ich diese Struktur gesehen habe, wie das Thema 1, 3 und 6 auf Treue hinweist, wie die Themen 2, 7 auf Hoffnung thematisieren und die Kapitel 4 und 5 das Hochmut verlassen thematisieren, war für mich die Antwort ganz klar, die Daniel in diesem Buch mit uns geben möchte. Durch Daniel sagt Gott seinem Volk, Babylon und irgendwie auch der ganzen Welt, wer mir treu bleibt, dem bleibe ich treu. Mein Reich ist allen anderen Königreichen überlegen und alles steht am Ende unter meiner Kontrolle. Und ich dachte, ich bin heute irgendwie in einer sehr ähnlichen Situation wie Daniel selbst und seine Freunde. Ich lebe in einem Land, das sich christlich nennt, es aber nicht lebt. Ich lebe auf einer Erde, die Gott geschaffen hat, die ihn aber vergessen will. Auf eine Art und Weise bin ich ein Fremder auf der Welt. Und deswegen finde ich das Lied zwischen Himmel und Erde, sagt es so zutreffend aus. Mitten in dieser Welt, doch nicht von dieser Welt. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Durch die Vorbereitung wurde mir etwas klar. Das Buch Daniel sprach direkt in mein Leben. Welches in dieser fremden Welt geführt wird. Egal, was um mich herum passiert, ob ich Glück oder Leid erlebe, ob ich Grund zur Freude habe oder zum Weinen, ob ich meine Heimat gefunden habe oder ein Fremder bin. Meine Identität steckt nicht in dieser Welt, in meiner Nationalität, meiner Geschichte und meinen religiösen Ritualen. Meine Hoffnung ist nicht tot und sie ist auch nicht der Tod. Und ich kämpfe nicht um meiner selbst willen. Meine Identität ist Jesus Christus, Gottes Sohn, der auf die Erde kam, für mich starb und wieder auferstand. Meine Identität ist der lebendige Gott. Die Treue zu meiner Identität, die Treue zu diesem Gott ist mein Ziel. Nichts und niemand kann mir meine Hoffnung nehmen, die ich in Jesus Christus habe, das ewige Leben. Und für mich ist es ganz klar. Alles steht und fällt durch Gottes Hand und ich kämpfe alleine für sein Reich. Ich möchte mich nicht für die Trennung zwischen Christen und Nichtchristen aussprechen. Ich glaube, das wäre genau der falsche Weg, den wir gehen. Denn Daniel distanzierte sich nicht von den Babyloniern. Ganz im Gegenteil, er wurde ein Zeugnis mitten unter ihnen. Er diente einem König, der nicht an seinen Gott glaubte, während er seinem Gott gleich auch diente. Er vereinte auf eine Art und Weise, wie ich es noch nie vorher gesehen hatte, seine persönliche Identität in Gott und das Dienen in einer Welt, die diesen Gott nicht kennt. Er hatte seine Prinzipien und seinen Glauben und lebte mit ihnen unter einem fremden Volk. Er kämpfte für seine Prinzipien und seinen Glauben, hielt für sie Dinge aus und diente gleichzeitig dem babylonischen König. Und was half ihm in dieser Zeit, die sicherlich nicht leicht war? Die absolute Treue seiner Identität, die Hoffnung auf eine bessere Zeit und das Bewusstsein, dass sein Gott alles unter Kontrolle hat. Wie fühlst du dich in dieser Welt? Bist du ein Sonderling in deiner Familie und unter deinen Freunden? Fühlst du dich als Christ, als Fremder unter den Menschen? Schämst du dich vielleicht für deine Prinzipien und deinen Glauben? Vielleicht hattest du sogar schon mal Angst, deinen Glauben auszusprechen? Ich möchte dir zusprechen, bleibe deiner Identität treu. In Christus. Hoffe auf bessere Zeiten, die Gott dir versprochen hat und geben wird. Das lesen wir in der Offenbarung. Und rufe dir immer wieder ins Bewusstsein, dein Gott hat die Kontrolle über alles.